Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Mich hat es vor ein paar Wochen hart erwischt. Was ist das? Ich habe mehrere von den Dingen. Ihnen wird zur Last gelegt. Ich habe wegen einer minimalen Übertretung habe ich einen Brief bekommen von der Bußgeldstelle. Minimal. Aber es hat gereicht. Es hat gereicht, ein Verwarngeld zu bekommen. Eine Geldbuße. Gut, es könnte höher ausfallen, das wäre dann Bußgeld, dann wird es noch teurer, da geht immer noch mehr. Aber egal, es hat gereicht. Ich muss es büßen. Mein Fehler, okay, ich bezahle, hab bezahlt, jetzt auch wieder gut. Und wenn ich nicht bezahle, dann kann aus diesem schicken Bild ein Fahndungsfoto gemacht werden. Denn Schuld muss immer, immer beglichen werden. Das ist normal. So verstehen wir diesen Begriff büßen, wenn wir ihn benutzen. Und nun lesen wir in diesem heiligen Buch auch von Buße. Und da gibt es auf der einen Seite schon eine Parallele. Wir sind vor Gott schuldig geworden. So. Aber damit hört die Parallele zu diesem Büßen auf. Viele sehen Gott tatsächlich wie jemand, der wie so ein Blitzer auf unserem Weg steht und kontrolliert. Und wenn es zu schnell war, wenn etwas zu wenig ist, wenn etwas zu viel ist, wenn etwas zu oft ist, dann kommt der Bußgeldbescheid. Und wir, um uns dann freizukaufen, um das irgendwie wieder in Ordnung zu bringen, ja, dann gehen wir in die Kirche, wir werden konfirmiert, wir werden getauft, wir beten Ave Marias, wir haben einen Rosenkranz, suchen bestimmte Bußwege auf und dann wird das schon wieder gehen. Um uns da heute mal mit hineinzunehmen, wo wir landen, wenn das unser Verständnis ist von Buße, wenn wir meinen, dass wir Schulden bei Gott abbezahlen können, dazu lesen wir mal, was Jesus sagt in Matthäus 18, Verse 23 bis 27. Deswegen ist das Reich der Himmel einem König gleich geworden, der mit seinen Knechten Abrechnung halten wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da dieser aber nichts hatte, um zu bezahlen, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Das ist für viele das Verständnis ihrer Beziehung zu Gott. Okay, ich bin nicht perfekt, ich habe Schuld, ich habe Schulden vor Gott, aber, wie sagt er, hab Geduld mit mir, ich krieg das schon wieder hin. Hab Geduld mit mir. 10.000 Talente, wisst ihr, wie viel das ist? Das entspricht einem Millionenbetrag, 100 Millionen Denare. Das ist das Steueraufkommen von ganz Galiläa damals gewesen. Das betrag nur 300 Talente und hier waren es 10.000. Also die Schulden, die Jesus hier nennt, sind größer als die nationalen Schulden, die Israels damals jedes Jahr in Rom zahlen mussten. Eine immense Summe, die Jesus hier erwähnt. Und wie so viele Schuldner war dieser Mann unglaublich optimistisch bezüglich seiner Möglichkeiten. Wenn ich nur ein bisschen mehr Zeit hätte, gib mir Zeit, ich kann das büßen, ich krieg das hin. Darf ich fragen, warum nennt Jesus diese riesige Summe? Es sieht ja so aus, als ob er die ganz absichtlich hier erwähnt. Warum? Ich denke, er tut es darum, um seine Zuhörer zu schockieren, wach zu rütteln, um ihre volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Jesus stellt hier die Größe der Schuld vor Gott dar. Und ich sage es mal so, wenn ein Bußgeldbescheid in dieser Höhe bei mir hereinkäme, also nicht diese 15 Euro da, dann bin ich am Ende. Da würde ich nicht mal auf die Idee kommen und sagen, bitte etwas Geduld. Ich würde sagen, hey, ich bin fertig, ich bin ruiniert, am Ende, ich habe keine Hoffnung, diese Schuld jemals zu büßen, abzuzahlen. Das würde ich sagen. Also Jesus macht hier deutlich, dass es um eine Dimension geht, die einfach nicht abzuzahlen ist. Never. Niemals. So, und da stehen wir nun, wenn wir Jesus ernst nehmen, hoffnungslos, wissen, dass wir das nie aufbringen können, durch nichts. Und jetzt kommen wir zum Evangelium. Hat Jesus unsere Aufmerksamkeit jetzt in diesem Moment? Denn er spricht auch hier über das Evangelium, über eine gute Nachricht. Und ich freue mich sehr mit euch heute das, bevor ihr gleich ins Becken geht, nochmal zu erwähnen, was hier eigentlich passiert ist, diese gute Nachricht. Schaut, wenn Menschen an Gott denken, dann sind da zwei Vorstellungen sehr präsent. Beide für sich genommen sind ein falsches Bild von Gott. Da sind die einen, die sehen Gott tatsächlich so wie ein Blitzer am Wegesrand, ein Gesetzgeber und Richter auf dem Lebensweg, der unsere Schulden auflistet und uns dann bestraft, ein Bußgeld auferlegt. Die anderen sehen in Gott nur den lieben Gott, der immer für uns ist, der unsere Wünsche erfüllt, der dazu da ist, dass es uns gut geht und alles aufgrund seiner unendlichen Liebe nicht so eng sieht. Beides Positionen haben etwas an sich, was wahr ist, aber jedes für sich genommen völlig daneben. Und das Evangelium nimmt uns mit hinein und bringt beides jetzt auf eine wunderbare und herrliche Weise zusammen und betont beides. Beides. Also so wie Jesus über Gott spricht, redet er über das Evangelium, wie Gott es sieht. Hören wir noch mal gemeinsam hin, wie das Evangelium beginnt. Ich möchte mit euch darauf ein bisschen schauen. Diese überragende Bedeutung des Evangeliums, die müssen wir verstehen. Es gibt heutzutage nur ein Problem. Wir haben alle unterschiedliche Definitionen vom Evangelium. Es ist auffallend, was auch in der Gemeinde gerade so läuft. Ich möchte mal zwei Versionen einer Definition nennen. Die erste Definition ist folgende. Gott liebt dich und hat einen wundervollen Plan für dein Leben. Deshalb ist sein Sohn Jesus auf die Erde gekommen, um für deine Sünden zu sterben, damit du wieder Kontakt mit Gott bekommen kannst. Wenn du ihm glaubst, dann hast du ein neues, ewiges Leben. Sprich dieses Gebet und du bist gerettet. Das ist eine Version, die ist gängig. Die findet ihr auch auf Flyern. Hier beginnt aber alles beim Menschen. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt. Gott liebt dich. Hast du das mal jemandem gesagt? Also wenn ich das einem bei meiner Arbeit sage, Gott liebt dich, der lacht mich aus. Das interessiert denn überhaupt nicht. Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Also wenn das überhaupt jemanden interessiert, dass dein Gott sein sollte, der einen liebt, dann wäre die natürliche Reaktion, echt, Gott liebt mich, toll, ich liebe mich auch. Das trifft sich gut. Und das ist wirklich schön. Und Gott hat auch noch einen wundervollen Plan für mein Leben. Herrlich, ich habe auch einen wundervollen Plan für mein Leben. Und wenn ich Gott in mein Leben einlade, hole ich das Beste heraus. Perfekt, Deal, mache ich. Ich glaube, mit der zweiten Definition, die ich euch jetzt nenne, sind wir wesentlich näher am Kern des Evangeliums. Ich möchte es euch nennen. Version 2 fängt so an. Gott ist heilig. Wir alle haben gesündigt und sind dadurch von Gott getrennt. Doch Gott hat seinen Sohn gesandt, der am Kreuz starb und wieder auferstand, damit wir Vergebung haben und beginnen können, Jesus als König und Herrn nachzufolgen. Was ist deine Version vom Evangelium? Auch wenn du mit anderen darüber sprichst. Der erste Satz ist so wesentlich. Hier fängt das Evangelium an. Gott ist heilig. Und hier müssen wir sehr sorgfältig sein. Das Evangelium beginnt beim Wesen Gottes, nicht bei mir. Das Evangelium beginnt mit der Natur Gottes, nicht bei mir. Gott ist heilig. Das müssen wir erstmal klar auch verkündigen und predigen, wenn wir über das Evangelium reden. Das meint, dass er besonders ist, dass er völlig zu unterscheiden ist von uns, absolut gerecht, absolut vollkommen, getrennt von uns. Da kommt keiner hin. Von diesem Verstehen aus geht das Evangelium dann thematisch weiter mit der Natur des Menschen. Wir alle haben gesündigt. Wir haben gesündigt. Leute, es ist so wesentlich, wo wir beginnen, wenn wir über das Evangelium reden. Das ist wie mit einem falsch geknöpften Hemd. Wenn der Anfang nicht richtig ist, kommt das nie wieder richtig hin. Da kannst du dich anstrengen, wie du willst. Dein Hemd bleibt schief zugeknöpft. Der Anfang ist wichtig. Und die Bibel betont sehr klar, Gott ist heilig und du bist es nicht. Und das ist das Problem. Und dennoch feiern wir heute Taufe, die von Kevin und Jacqueline. Das heißt, bei denen, die sich taufen lassen, sich etwas Gravierendes verändert hat. Und das symbolisiert eigentlich die Taufe. Hier heißt es, doch Gott hat. Er hat das getan. Und das ist das Evangelium, das ist das Besondere, das ist alles, worauf es ankommt. Gott hat etwas getan. Wie bekommen wir also, trotz niemals abzuzahlender Schuld unsererseits, eine Beziehung zu diesem heiligen Gott? Hier ist ein Text aus Markus 1, den hat, als Jesus angefangen hat, über das Evangelium zu sprechen, da heißt es folgendermaßen, in Markus 1, Verse 14 bis 15. Nachdem aber Johannes überliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium des Reiches Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wie bekommen wir Zugang zum Evangelium? Nur über Glaube und Buße. Glaube und Buße. Buße und Glaube. Und beides gehört unbedingt zusammen, wenn wir mit Gott versöhnt werden wollen. Du kannst ja nicht eins davon raussuchen. Beides. Buße und Glauben sind nicht zwei getrennte Handlungen, sondern die zwei Seiten einer Medaille. Und ich möchte mit euch das kurz skizzieren. Einmal Glaube. Also ehrlich, wir müssen über das Thema Glaube viel intensiver reden. Zumal in dieser Zeit auch darüber jeder eine andere Definition hat. Was ist denn heute noch Glaube? Jesus fordert auf, an das Evangelium zu glauben und auch die Apostel betonen ja Glauben. Paulus und Silas zum Beispiel, als sie im Knast waren, dann irgendwie auch von Gott befreit wurden, sprachen dann zu dem Gefängniswärter, der fragt, was soll ich tun? Sie sagen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Also wenn wir so wollen, sind diese Worte von Paulus die kürzeste und einfachste Erklärung der Bibel auf die Frage, was man tun muss, Glaube. Klingt doch einfach, oder? Glaube. Und so sehen das viele auch. Och, nur Glauben tue ich. Ich bin getauft, ich gehe in die Kirche, ich bin konfirmiert, versuche nett zu sein, ich glaube an Gott und denke, dass Gott mit mir zufrieden ist. Ich glaube. Was ist denn Glaube? Das sagen immer noch einige Menschen, dass sie an Gott glauben. Sie werden weniger, aber immer noch glaubt man irgendwie doch an irgendeinen Gott. Oder zumindest an ein höheres Wesen. Das ist auch Glaube. Also sogar mit dem Verstand kann man anerkennen, dass Jesus der Sohn Gottes war, am Kreuz für uns gestorben ist. Mit anderen Worten, ich habe ja den Segen verdient. Ich glaube ja. So leben viele. Und doch wird man feststellen, dass bis hinein in die Freikirchen, bei vielen dieser Glaube absolut keinen Unterschied im Leben macht. Sie leben wie alle. Verrückt. Alle sagen, ich glaube, aber sie leben auch wie alle. Über diese Seite der Medaille müssen wir viel klarer nachdenken und sprechen. Tun wir heute aber nicht. Weil ich möchte mit euch über Buße sprechen. Buße. Buße war nicht nur die erste Aufforderung Jesu an seine Zuhörer, als er das Evangelium verkündigte, sondern war auch die erste Reaktion auf Petrus' Pfingstpredigt in der Apostelgeschichte. Als nach seiner Predigt viele Petrus fragten, was sie tun sollen, da sagt er Folgendes. Tut Buße. Er spricht überhaupt nicht von Glauben. Tut Buße und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Es heißt in der Apostelgeschichte an anderer Stelle, dass Paulus genau dasselbe sagt, als er das Evangelium predigte. In Apostelgeschichte 17 heißt es, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Wie das hier, nur das Wort Buße. Nicht Glaube, wird gar nicht erwähnt. Das heißt, nicht nur ohne Glauben gibt es keine Versöhnung mit Gott, sondern auch nicht ohne Buße. Und das können wir festhalten. Beide Begriffe gehören zusammen und können synonym verwendet werden und ergänzen ein und dieselbe Sache. Glaube und Buße. Zwei Seiten einer Medaille. Das heißt, jemand, der glaubt, hat Buße getan. Und jemand, der Buße getan hat, ist jemand, der, jetzt ihr, glaubt. Ich möchte mit euch kurz skizzieren, was Buße nicht ist. Buße ist nichts, was irgendwann zum Glauben hinzukommt. Sie ist Bestandteil des Glaubens. Buße ist Glaube in Aktion. Eine Entscheidung, die aus einer Überzeugung resultiert. Das griechische Wort, das im Neuen Testament für Buße gebraucht wird, heißt Metanoia. Und das meint wörtlich eine Veränderung des Sinnes. Metanoia besteht aus Meta für neu und Neuer für Sinn im Sinne des Verstandes, der Denkweise, der Wahrnehmung. Da hat sich etwas verändert. Buße bedeutet also nicht einfach nur sein Verhalten zu ändern. Es bedeutet, dass du dein Weltbild hinsichtlich der Autorität und Herrlichkeit Jesu änderst und dich dementsprechend auch anders verhältst. Das bedeutet Buße. Glaube und die Buße sind so eng miteinander verbunden, dass die Bibel sie synonym verwendet. Du kannst beide Begriffe verwenden und die meinen dasselbe. Wir sind ja gerade im Johannesevangelium, da fiel nochmal dazu ein, Johannes 3, Vers 36, da sagt Jesus, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Und jetzt sagt er nicht, wer dem Sohn nicht glaubt, sondern er sagt, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Also hier ist der Gehorsam als Bußhandlung untrennbar mit dem Glaubensbekenntnis verbunden. Und das bedeutet anzuerkennen, dass Jesus der absolute Herr ist, dass er über allem steht. Das nennt man Buße. Und das ist die einzig angemessene Haltung gegenüber einem heiligen Gott. Buße. Buße tun bedeutet anzuerkennen, dass Jesus der Herr ist. Man erkennt an, dass er der absolute, rechtmäßige Herrscher des Universums und jeden Lebens ist. Das ist doch verständlich, oder? Wenn wir über Gott reden. Ein zweites, Buße ist daher auch mehr als nur ein Sündenbekenntnis. Weitaus mehr als nur ein Sündenbekenntnis. Ein Sündenbekenntnis, auch wenn es aufrichtig und auch emotional ist, ist noch keine Buße allein. Es gibt Menschen, die vergießen viele Tränen, wenn sie über Sünden sprechen, aber danach kehren sie zu ihrem alten Leben zurück. Ihr Bekenntnis entspringt keiner Sinnesänderung. Es dient bloß dazu, ihr Herz mal auszuschütten. Das ist noch keine Buße. Sich ein bisschen Erleichterung zu verschaffen, indem man sich einem Pastor, einem Priester sowas von der Seele reden kann. Ah, ich hab's mal wieder verbockt. Und dennoch waschen unsere Tränen niemals unsere Sünden ab. Dazu ist allein was nötig? Das vergossene Blut von Christus am Kreuz. Und noch was, Buße ist auch keine halbherzige Hingabe, sondern die volle Hingabe an diesen Jesus. Nichts Halbherziges, das ist Buße. Gott, wir können nicht Jesus die Kontrolle über gewisse Lebensbereiche gerne überlassen und bei anderen sagen wir, nee, da aber nicht. Geht nicht. Jesus sagte zu denen, die ihm nachfolgen wollen, dass sie sich selbst verleugnen und ihr Kreuz auf sich nehmen müssen. Und das ist interessant, dass Jesus uns keine detaillierte Liste jetzt gibt, die wir abarbeiten müssen, die wir aufgeben müssen. Das tut er überhaupt nicht. Ihr findet nicht so Paragraphenlisten, dann kriegst du das und das und das und das. Jesus tut das nicht. Was sagt er? Er sagt, wir müssen uns selbst verleugnen. Das heißt, unsere Wünsche, unsere Entscheidungen, unsere Ziele auch mal zurückstecken, verleugnen. Und darum geht's. Ich möchte euch schauen, was bewirkt denn Buße? Drei kurze Gedanken dazu. Was bewirkt Buße? Das erste, Buße bewirkt kein Ende des Versagens. Hier steht einer, der kann euch das bezeugen. Sondern den andauernden Kampf trotz Versagens. Buße bewirkt kein Ende des Versagens, sondern bewirkt den andauernden Kampf. Wenn du als Christ nicht kämpfst an manchen Stellen, setz ein Fragezeichen, warum ist denn das so? Buße bedeutet anzuerkennen, dass Jesus der absolute, uneingeschränkte Herr ist. Und auch da, wo du mit Jesus vielleicht nicht übereinstimmst, sagst du, er hat doch recht und ich liege falsch, auch wenn ich später darauf komme. Jesus hat recht in dem, was er sagt, im Blick auf Abtreibung, zu Sex vor der Ehe, zu Homosexualität, zu Scheidung und Wiederheirat, zum Thema Großzügigkeit, zum Thema Geld und Karriere. Er hat das entscheidende Wort. Auch wenn wir nicht alle seine Wege verstehen, erkennen wir doch an, weil wir seine absolute Herrschaft anerkennen, dass er regiert, auch in meinem Leben. Das ist Buße. Und das sind Kämpfe. Wir kämpfen mit einem Ziel vor Augen. Wir fallen häufiger, als wir stehen, insbesondere in den Anfängen des Glaubenslebens. Und wir kriechen mehr, als dass wir laufen. Wir stellen immer mehr fest, dass in unserem Herzen mehr Unglauben ist als Glauben. Ich dachte immer, je älter ich werde älter, das legt sich. Glaub das nicht. Du lernst Gott mehr kennen und du lernst dich immer mehr kennen. Das sind Kämpfe, die bleiben. Gott wird immer herrlicher und du sagst, oh Gott, dass ich bei dir sein darf. Ich verstehe eure Tränen. Ich verstehe das. So ein Vorrecht. Unser alter Mensch hat hin und wieder die Tendenz, Jesu Anspruch und Autorität zu widerstehen. Aber das Herz des neuen Menschen ist dennoch auf seiner Seite. Das müssen wir wissen und anerkennen. Paulus beschreibt diesen Kampf in Römer 7. Das Gute, was ich will, tue ich nicht. Das Schlechte kriege ich immer wieder hin. Das ist unser Kampf. Das Zweite. Bei der Buße geht es nicht nur darum, die Sünde zu lassen, sondern was kommt denn stattdessen? Jesus bewusst nachzufolgen. Also viele Leute denken, Buße bedeutet einfach nur, die schlechten Dinge aufzuhören. Jesus nennt uns aber seine Jünger. Das heißt, das bedeutet, dass wir aktiv seinen Willen suchen und tun sollen. Das heißt Buße. Markus 8 sagt Jesus, und als er die Volksmengen samt seinen Jüngern zugerufen hatte, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich, folge mir nach. Denn wer sein Leben erretten will, hier auf der Erde, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinet und um des Evangeliums willen, der wird es erretten. Und letzter Gedanke, wahre Buße setzt voraus, dass Gottes Geist unsere Leidenschaften korrigiert. Dass Gottes Geist unsere Leidenschaften korrigiert. Schaut, eine echte Bekehrung beinhaltet eine grundlegende Veränderung unseres Herzens, unseres ganzen Wesens und somit auch unserer Leidenschaften. Etwas, das allein Gottes Geist durch die Wiedergeburt bewirken kann. Ich sehe das gar nicht als Nichtchrist. Das führt wieder zurück zur Wortbedeutung von Buße, Metanoia, die Veränderung unseres Sinnes. Wir fangen an, über anderes anders zu denken, was in der Welt läuft. In der Bibel wird der Begriff Buße, Erneuerung oder auch Umkehr genannt, weil Gott unsere Herzen erneuert und sie in sein Ebenbild wieder verwandelt. Er stellt uns wieder her. Schon jetzt oder wird es vollenden? Und darauf bezog sich Paulus, als er sagte, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Da ist alles neu geworden, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Schon eine Beziehung zu Gott verändert alles. Und Buße beinhaltet was? Dass du anfängst, einen Hunger nach göttlicher Gerechtigkeit zu bekommen und deine Lust nach Sünde abnimmt. Check mal kurz. Ist das bei dir so? Fängst an, einen Hunger nach göttlicher Gerechtigkeit zu bekommen und deine Lust nach Sünde nimmt ab. Eine Beziehung zu Gott verändert alles. Buße beinhaltet, dass Christus für dich mehr als nur eine historische Person oder ein ferner göttlicher Herrscher ist. Er wird zu deinem Freund und er wird zu deinem Herrn, den du wertschätzt. Denk mal, ist das die Art Buße, die du lebst Tag für Tag? Buße beinhaltet, dass die Faszination für das Alte beginnt zu verblassen, weil du die alles überragende Herrlichkeit des Christus erkannt hast. Das ist Buße. Nun ist das ja alles so weit weg vom natürlichen Menschen, also von einem Menschen, der Gott nicht kennt, dass er niemals von sich aus zu all diesen Dingen, die ihr jetzt gehört habt, ja sagt. Daher müssen wir das Evangelium wirklich verstehen. Paulus sagt, das Evangelium hat die Kraft. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, das ist eine Kraft Gottes. Wie wird die denn sichtbar? Indem Gott all das bewirkt, was wir nicht von uns aus in uns haben. Glaube und Buße werden uns aus Gnade geschenkt. Kannst du nicht mal machen. Das ist ein Geheimnis. Also diese Veränderung deines Lebens, deiner alten Leidenschaften, wird zuerst daran sichtbar, dass du dich entscheidest, Jesus nachzufolgen. Aber das ist das Geheimnis des Evangeliums. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes hättest du niemals alles aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. Ihr zwei auch nicht. Niemand, der zu seiner Gemeinde gehört. Du hättest nichts vom Reich Gottes verstanden. Unsere Schulden sind zu hoch, unsere Natur zu verdorben und Gott ist heilig. Das ist so eindeutig, wie Robert das in der Anfangsmoderation gesagt hat. Gottes großes Ja zu dir und dann kommt dein kleines. Ohne Gott verstehen wir nichts. Ohne sein Wirken von oben her kann ihn niemand sehen oder erkennen. Deswegen soli Deo Gloria. Allein Gott die Ehre. Ganz egal, wie oft dir diese Entscheidung für Gott angeboten wurde, du hättest dich immer für ein Leben mit der Sünde entschieden und für deine Interessen und für deine Wünsche. Du wärst bei deinem alten Leben geblieben. Ich wäre bei meinem alten Leben geblieben. Glaube und Buße ist Geschenk. Und dennoch bedeutet das nicht, dass wir bei der Buße nur passiv werden. Wir sind es, dass wir eine Entscheidung treffen für Jesus. Aber Gott ist es, der unser Verlangen dahin führt. Wie sagt Paulus in Epheser 2? Ich liebe Epheser 2. Zum Lesen, vorher, nachher. Er sagt an einer Stelle ab Vers 8, denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Sogar die Werke hat er vorbereitet. Aber hier steht, durch Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens und das nicht aus euch. Das heißt, der Glaube auch nicht aus euch. Im Griechischen bezieht sich das auch auf Glaube. Ein Geheimnis, wie dieses Zusammenspiel funktioniert, ich kann es euch nicht erklären. Aber eins weiß ich genau. Wir müssen heute, wenn wir seine Worte hören, selbst erkennen, wo wir stehen. Wir müssen erkennen, ein Sünder mit unbezahlbaren Schulden kann nur durch eine Haltung der Buße und des Glaubens gerettet werden und durch nichts anderes. Schaut, jedes Übergabegebet ist nur insofern gut, wie es diese innere Haltung Jesus gegenüber auch ausdrückt. Es reicht also nicht, irgendeine Karte auszufüllen. Kann ein Anfang sein, aber es ist nicht das Entscheidende. Wir wenden uns von der Sünde ab, weil wir erkannt haben, wie wunderbar und herrlich Gott ist. Und die Sünde ist genau das Gegenteil von ihm. Buße heißt nicht nur Abkehr von etwas, sondern Hinkehr zu etwas. Paulus schreibt es in 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Ihr habt euch von den Göttern abgewandt und euch zugewandt Gott selbst gegenüber. Das ist Buße. Schaut, wenn wir das jetzt noch mal ein bisschen auf die Taufe ummünzen, da möchte ich jetzt mit euch noch einen Gedanken teilen, der mir wichtig geworden ist in meinem Urlaub. Ich will das hier mit diesem Gedanken abschließen, der uns helfen kann und so eine Brücke auch zur Taufe schlägt. Viele Christen denken ja, das Evangelium ist für die, die noch nicht glauben. Das ist weit gefehlt. Wir Christen leben vom Evangelium her jeden Tag. Jeden Tag. Das Evangelium ist bedeutend für alle Zeit und für alle. Und gerade wenn wir Christen sind, lest mal Römer 1, 16 bis 17. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Jetzt feiern wir heute Taufe und da will ich mit euch zunächst einen Blick auf die Taufe Jesu werfen. Und das ist ein großer Trost, auch für Christen, auch für mich geworden, obwohl gerade diese Taufe auch zu einem großen Geheimnis gehört. Ich möchte das erklären. Also wenn es euch so geht wie mir in meiner Nachfolge, dann kann euch das Kraft geben. Wenn ich mein Leben betrachte, und ich tue das im Alter mehr, als ich das früher getan habe, wenn ich mein Leben betrachte und Jesus immer mehr kennenlerne, dann kommen manche Fragen mir näher als zu Beginn meines Glaubenslebens. Ich sage euch die Fragen. Kann ich jemals genug Buße tun, um mich für die Gemeinschaft mit Jesus zu qualifizieren? Kann ich jemals in angemessener Weise auf seine Herrschaft antworten? Komme ich jemals an den Punkt, an dem ich genug über meine Sünde getrauert habe? Habe ich genug geweint? Und wenn ich mal wieder zu schnell gefahren bin und das zum tausendsten Mal und in der Gemeinde ausraste, dem anderen gegenüber nicht geduldig war, ich wieder zu wenig Bibel gelesen habe und zu wenig bete, wie kann ich Gott da angemessen antworten oder ihm überhaupt noch begegnen? Ich schaffe es nicht. Dass meine beste Buße und meine völligste Hingabe waren und sind weit von dem entfernt. Von dem, was ich Jesus zu verdanken habe. Und wie oft denke ich dann in diesem Moment, boah, Gott wird mich niemals anschauen und sagen, deine Buße reicht aus. Du hast genug über deine Sünde getrauert. Jetzt hast du meinem Namen die Gebühren der Ehre gemacht. Er wird es nie sagen. Gott, das sind Gedanken, die können dich als Kind dieses heiligen Gottes oft lähmen, irritieren. Sie können dich zu einem falschen Handeln verleiten. Und deswegen möchte ich mit dir einen Blick auf die Taufe von Jesus werfen. Und zwar in Matthäus 3 wird berichtet, da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um von ihm getauft zu werden. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir? Mal soweit. Das heißt, Johannes der Täufer verkündete damals eine Taufe der, was? Buße. Wisst ihr das? Zur Umkehr, Taufe der Buße. Das hieß, dass Juden und Römer, Sünder aller Arten zu ihm kommen und von ihm getauft werden konnten, wenn sie ihre Sünden bekannten, also Buße tun. Das heißt, sie identifizierten sich mit der Botschaft. Und wenn Johannes Menschen auf ihr Sündenbekenntnis hin taufte, dann befahl er ihnen was? Der Buße würdige Frucht jetzt zu bringen. Jetzt kommt eines Tages, kommt Jesus und steigt auch in das Wasser, um sich von Johannes taufen zu lassen. Wer lässt sich taufen? Jesus. Und natürlich protestiert Johannes, ihr könnt es hier lesen. Er sagt, Jesus, ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen. Du kommst zu mir? Die Frage hätte ich auch gestellt. Du auch? Er fragt sich, warum ausgerechnet Jesus sich einer Taufe der Buße unterziehen wollte. Und die Frage ist berechtigt. Ja, warum denn? Warum und wovon hätte Jesus Buße tun sollen? Er hatte doch niemals gesündigt. Jetzt hören wir, wie Jesus antwortet. Jesus antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Frage, um welche Gerechtigkeit ging es dabei? Jesu Gerechtigkeit war doch bereits vollkommen und hätte nicht noch erfüllter werden können. Ich möchte euch sagen, wie ich die Antwort sehe. Ich denke, die Antwort lautet so. Es war meine Gerechtigkeit, die Jesus auch dort erfüllte, nicht nur am Kreuz, auch bei seiner Taufe. Jesus als der Vollkommene identifiziert sich mit uns und tut stellvertretend das, was vor Gott zählt. Als Jesus sich mit der Taufe der Buße taufen ließ, da tat er es an meiner Stelle. Eine vollkommene Buße, die einzige Buße, die man als wirklich gerecht bezeichnen kann. Du kannst nichts abbezahlen, auch nicht durch deine Buße. Alles durch Christus, Stellvertreter für mich. Sein Leben, sein Gehorsam, sein Tod und seine Taufe waren ein vollkommener Ersatz für mein mangelhaftes Leben. Meinen mangelnden Gehorsam. Mit seiner Taufe identifizierte sich Jesus mit mir. Er lebte das Leben, das ich eigentlich hätte leben sollen, in jeder Hinsicht. Er handelte in allem vollkommen und tadellos an meiner Stelle. Das heißt, eure Taufe sagt auch, ihr seid jetzt in Christus und ihr habt alles durch Christus. Wenn Gott euch sieht, sieht er Christus. Auch in der Art und Weise, wie er stellvertretend Buße getan hat, da im Jordan. Die gute Nachricht lautet aber für uns, dass wir nicht verzweifelt werden müssen, eine vollkommene Buße zu tun, weil Jesus diese bereits für uns getan hat. Wann ist es denn genug? Die Puritaner prägten den Satz, selbst unsere Tränen der Buße müssen im Blut des Lammes reingewaschen werden. Wie viel falsche Motivation haben wir oft oder falsche Hintergründe, keine Ahnung. Kannst du manchmal verzweifeln. Das hebt nicht die Tatsache auf, dass wir, wenn wir zu Christus kommen, seine Herrschaft anerkennen und uns ihm unterordnen müssen, aber es nimmt uns dieses erdrückende Gefühl zu meinen, wir müssen fortwährend darum bemüht sein, unsere Buße zu verbessern, um uns Gottes Wohlgefallen zu verdienen, um wieder ganz bei Jesus zu sein. Immer ist es nie genug, nie genug. Er ist gekommen, um die Gerechtigkeit zu erfüllen. Lass es jetzt geschehen.
Jesus hat Gottes Wohlgefallen verdient und er hat es uns geschenkt. Setze dein Vertrauen darauf und ordne dich dieser Wahrheit unter und lebe frei und weit. Gott, jetzt will ich noch ein paar Sätze sagen, bevor wir gleich in dieses, weiß nicht, wie warm es ist, Wasser gehen. Wir haben gesagt, jemand, der glaubt, hat Buße getan und jemand, der Buße getan hat, der glaubt. Und im Neuen Testament war klar, dass jeder, der das getan hat, sich taufen ließ. Jeder. Du kannst sagen, da ist ein Getaufter, du wusstest, der ist Christ. Und du sagst, der ist Christ, du wusstest, der ist getauft. Ich möchte erklären, warum taufen wir? Wir taufen keine kleinen Kinder und es gibt Gründe dafür. Ich möchte ein paar Dinge hier noch nennen und dann gehen wir gleich ins Wasser. Wir tun es, weil Jesus es uns gesagt hat. Weil Christus das geboten hat. Geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das ist der eine Grund. Ein zweiter, was symbolisiert Taufe? Das ist ja ein Symbol. Wir glauben nicht, dass da jetzt noch was alles neu passiert, sondern wir zeigen äußerlich das, was Gott innerlich bei Kevin und Jacqueline getan hat. Es ist ein Symbol für unsere Identifikation mit Christus. Römer 6. Oder wisst ihr nicht, dass wir so viel auf Christus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit, so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Und hier ist die Geistestaufe gemeint, nicht die Wassertaufe. Die Wassertaufe spiegelt das wider. Das heißt, wir identifizieren uns mit Christus. Paulus sagt, nun lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Symbol für unsere Identifikation mit Christus. Dann ein dritter Grund, warum wir taufen, ist, Taufe symbolisiert auch eine innere Reinigung. Eine innere Reinigung, die geschehen ist beim heiligen Gott gegenüber. Alles ist bezahlt. Alles bezahlt. Es gibt so ein Lied, was wir auch öfter singen, I'm clean. Ich bin rein durch Christus. Das symbolisieren wir auch durch diese Taufe, dieses rein geworden Sein. Und wir sehen Taufe auch als Symbol für die Zugehörigkeit zu einer neuen Gemeinschaft. Schau mal, was Paulus sagt in 1. Korinther 12, 13. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Grieche, es seien Sklave oder frei, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Er sagt das zu den Korinthern. Durch das, was Gott getan hat, sind auch wir miteinander verbunden. Das heißt, wir werden auch hineingetauft in seine Familie, als Familienmitglieder. Und das, das war schon, okay. Hier habe ich es noch. Und wir taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, hier symbolisieren wir die Zugehörigkeit zu dieser neuen Familie, zu Gott selbst, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und das werden wir in wenigen Minuten tun, mit euch zweien. Schon einige Taufen hier gehabt und das ist das Symbol. Wir werden sie untertauchen, was ein Zeugnis ist für, ich bin mit Christus begraben, ich identifiziere mich mit seinem Tod. Und ihr könnt uns glauben, wir werden sie richtig rund das Wasser halten. Die werden das spüren, ganz. Und wenn Jonathan und ich denken, jetzt ist Zeit, sie wieder hochzuholen, werden sie wieder rausnehmen und sagen, hey, sie sind auferstanden zu einem neuen Leben. Alles ist neu geworden. Alles hat sich verändert. Das ist bei ihnen passiert. Und das ist das Symbol hier, was wir gleich miteinander erleben und feiern werden. Lass uns noch beten. Jesus, ich danke dir so für dein Wort. Ich danke dir, dass du für uns alles geworden bist. Unsere Gerechtigkeit ist im Himmel. Aber weil wir das wissen, wollen wir glauben und wollen Buße tun und immer wieder zu dir umkehren und den Kampf kämpfen, bis du wiederkommst. Danke dir so für das, was du getan hast, dass du uns Anteil gibst an deinem Reich, an deiner Herrlichkeit, an dir selbst. Danke nochmal für Kevin und Jacqueline und freuen uns sehr, dass wir sie taufen können in deinem Namen, weil du es wolltest und du sie bis hierher geführt hast. Amen.